Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Und heute auch wieder mit mir, Lorenz, sowie meiner Kollegin
Jasmin.
Genau. Kennt ihr uns noch?
Ja, ist lange her. Also, weil wir zuletzt gleich zwei Folgen hintereinander gemacht haben.
War ein bisschen
erschöpft. Ja, haben uns selber von uns selbst erschreckt. Und aber wir sind heute eine Person weniger, weil Chloe ist tot. Die ist gestorben. Vor Weihnachten. Deswegen war davor auch schon länger krank. Also sie hatte Krebs und es war nicht so die Podcast-Stimmung hier. Ist jetzt auch komisch, weil mir ist gerade aufgefallen, dass in der letzten Folge hat sie nach Downs reingeschnarcht und das ist jetzt irgendwie nicht da. Lux hat versucht, sich auszugleichen, indem er sich gerade wirklich ausführlichst diverse Körperteile, Körperöffnungen, alles richtig laut geschleckt hat, damit wir weiterhin einen Hund haben, der parallel irgendwelche Sachen macht, während wir aufnehmen, sehr laut. Aber natürlich fehlt ihr Schnarchen. Also es ist the one and only Mäuschen. Trauriger Einstieg. Und deswegen, also so mittelfrohes neues Jahr gewesen, aber euch natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, 2024 stirbt kein einziger Hund auf dieser Welt. Wie geil wär's. Mhm. So, kein einziger. Ja, also so viel gute Neuigkeiten von uns. Ja, direkt fröhlicher Einstieg. Ich dachte, wir...
Weißt du, was ich mich da frage? Also wir sind doch letztens über diese Statistik gestolpert, dass insgesamt in der Geschichte der Menschheit so viele Menschen gestorben sind in Summe, wie momentan auf diesem Planeten leben. Ich frage mich, ob es ein ähnliches Verhältnis für Hunde gibt.
Bestimmt. Aber irgendwie kommt
es. Da ist ja nicht so Überbevölkerung, oder?
Es kommt mir so unrealistisch vor, dass jetzt erst so viele gestorben sind in der Geschichte der Menschheit, wie heute aktuell leben. Es kommt mir so unrealistisch vor.
Wie viele leben gerade auf dem Planeten?
7 irgendwas. Als ich Kind war, waren es 6 Milliarden Menschen immer, haben wir in der Schule gelernt. Ja, 7 Milliarden, 8 irgendwas. Aber, also schon klar, früher waren es natürlich nur kleine gesprenkelte Krüppchen. Kommt mir trotzdem arg wenig vor. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das gehört habe. Vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Vielleicht ist
das stimmt, das war in einem Roman dem Jonathan Safran Foer.
Dann stimmt das eh nicht.
Okay.
I don't know. Na gut, erzähl mal, was aktuell bei dir so abgeht.
Ja, bist du ja mit involviert, weil ich weiß gar nicht, ob wir es in einer der letzten Folgen schon...
In einer der zwei letzten Folgen schon
erwähnt hatten letztes Jahr. Wir hatten ja so ein Preprint hochgeladen, also quasi einen Vorabdruck von einer wissenschaftlichen Arbeit, von einem wissenschaftlichen Projekt, bevor das quasi an die wissenschaftlichen Journale zur Veröffentlichung geschickt wird. Und das ging dann ein bisschen hin und her. Und mittlerweile ist es aber im Begutachtungsprozess.
Ja.
Und man sieht dann für die einzelnen Journale immer, wie lange das dauert, also wie lange der Median ist, wenn man das einreicht, bis es quasi akzeptiert und veröffentlicht wird. Und bei dem Journal, wo wir es jetzt haben, sind es 187 Tage, was bedeuten würde, gegeben das Datum, wo wir es da hingeschickt haben, würde es dann am 27. Juni 2024 akzeptiert und veröffentlicht werden. Das wäre der Geburtstag von meiner Schwester. Liebe Grüße.
Ja.
Ja,
ja, und warum es mich auch betrifft, weil ich auch draufstehe.
Ja.
Was lustig ist, weil, also man sieht dann immer so die Affiliations, diese Uni, dieses medizinische Institut und dann so, und die lustige Tier Ursula vom Abteilung für süße Tiere vom Leibniz-Institut. Also im biomedizinischen Paper so normal, aber es ist, wie es ist.
Mhm.
Tja.
Ich wurde heute lustigerweise gefragt, ja Lorenz, was ist eigentlich, du sagst immer Biomedizin, was ist eigentlich Biomedizin und warum nicht Humanmedizin? Dann denke ich mir, ja, es geht uns halt auch um Mäuse, auch Mausgesundheit ist wichtig.
Ja, stimmt, genau. Ja. Ja, bei mir ist ja das einfach Leipzig-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Das ist meine Affiliation.
Mhm.
was absolut weird ist auf dem Paper dann, aber wen juckt's? Ist doch egal, muss ich mich nicht verschämen. Ja, ich finde mich eh cooler mit meinem, ich finde süße Tiere eh cooler, weil wir diese Superhelden sind, die versuchen Tiere zu retten und sie dafür erstmal töten. Gut, lassen wir das Thema.
Apropos was machst Tiere. Du so?
Ja, ich töte niemanden. Ich versuche mich nicht töten zu lassen, weil ich aktuell zum ersten Mal mit schwarzen Witwen arbeite. Und zwar mit so einer Art aus Australien und auch einer anderen Art aus Neuseeland. Und die australische Art, die ist ziemlich interessant. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Rotrückenspinne. Die hat ein sehr interessantes Paarungsritual. Und beobachte ich. Und zwar ist es so, dass das Weibchen, also stellt euch vor, also ja, ich sag mal so Content-Note-Spinne, ne? Das Weibchen hat halt so einen kugeligen schwarzen Körper, ist vielleicht so 1-2 Zentimeter groß oder so. Aber echt, sieht richtig fett aus, also richtig fetten Arsch. Und recht lange, dünne, schwarze Beine. Und auf dem Hintern, Anführungsstriche, hat sie so ein rotes Muster, das so ein bisschen aussieht wie eine rote Sanduhr. Also es sieht schon ziemlich cool aus. Und die Männchen, die sind deutlich kleiner, die sind vielleicht 3 Millimeter groß. Bis 4 vielleicht und sind hellbraun gefärbt und haben so ein dunkelbraunes Muster hinten drauf. Sehen, also ich finde die eigentlich auch ganz schön. Und ich beobachte halt, wie die sich paaren. Und ich finde, die machen das sehr besonders, weil es durchaus ja Tierarten gibt, wo sich die Männchen bei der Paarung opfern. Das kennt man auch von schwarzen Witwen irgendwie. Und man kennt es ja auch von Gottesanbeterinnen zum Beispiel, dass noch zum Teil während der Paarung der kleine Hunger kommt. Und dann ist halt der Kopf schon ab, obwohl es noch nicht mal fertig ist. Ja, aber bei den Spinnen ist es jetzt ähnlich, aber mit so einem kleinen besonderen Ding. Und zwar wird erstmal so geflirtet. Ja, das heißt, das Männchen, wir setzen das Männchen auf das Netz des Weibchens. Die hat sich vorher so ein Netz gebaut, so ein Gestell, das wir ihr angeboten haben. Hat sie so ein Netz gebaut. Dann setzen wir das Männchen rein. Und der vibriert jetzt so mit den Füßen erstmal, um rauszufinden, wo sitzt das Weibchen. Weil Spinne ja ganz viel, viele Spinnen ganz viel über Vibrationen machen. Gerade so netzbauende Spinnen, die müssen jetzt nicht so einen mega geilen Sehsinn haben, weil sie ja nichts in dem Sinne jagen. Ja, nicht anders als Raubspinnen, die wirklich hinterherrennen und so. Also ganz viel über Vibrationen. Dann orientiert er sich erstmal im Netz, wo bin ich, wo ist das Weibchen. Dann geht er zum Weibchen schon mal auf Tuchfühlung, ja, und guckt so, wie schlimm ist es? Reagiert sie aggressiv oder ist sie cool? Are we cool? Und dann fängt er aber erstmal an, im Netz noch weiter so ein bisschen herumzuzupfen und dann Teile des Netzes einzusammeln. Denn das Weibchen, das da drin sitzt in dem Netz, stößt Pheromone aus, um halt Männchen anzulocken, ja. Und je nachdem, wie lang das Netz da schon hängt, umso vollgesogener ist es sozusagen mit den Pheromonen. Und die Männchen sammeln das ein, weil sie Angst haben, dass ein Konkurrent das auch riecht und dann auch kommt. Also sammelt er quasi erstmal die Spinnenweben, die so besonders stark Pheromone aussetzen, sammelt er erstmal ein, ja, entfernt er erstmal. Und dann fängt er so an zu versuchen, dass die Dame sich für ihn begeistert. Dafür spinnt er ganz zart ihre Füße ein so ein bisschen, also fesselt sie so ein bisschen. Aber jetzt nicht so, dass sie nicht, sie können natürlich noch weglaufen, also sie ist 100-mal gefühlt größer als er. Aber so ein bisschen fesselt er sie so ein bisschen, dann klopft er so ein bisschen auf ihrem Hinterleib rum, so trommelt ein bisschen und schiebt auch so ein bisschen mit den Pedipalpen. Also das sind vorne sieht man im Gesicht der Spinne, weiß nicht, wie ich es jetzt für Laien erkläre, im Gesicht der Spinne hängen manchmal so dicke, haarige Dinger, die so ein bisschen aussehen, als sind es Mundwerkzeuge. Ja, so. Und damit, die werden auch später gleich noch wichtig bei der Paarung, aber die hängen halt, bimseln da vorne so ein bisschen rum, sehen ein bisschen aus wie extrem winzige Hände oder sowas. Ja. Und die kann auch sehr frei bewegen und damit trommelt er und so. Und dann fängt er an, die Genitalien der weiblichen Spinne, also sehr mit Inbrunst zu lecken. So, also man muss sich vorstellen, dass das Spinnenweibchen am Bauch so sieht so aus wie 2 kleine Zipfelchen, ja. Das sind die Spermatheken, da kann das Männchen dann Sperma reinfüllen und das Weibchen befruchtet dann bei Bedarf aus diesen Spermatheken, das in dem Fall passiert das nur einmal in ihrem Leben, Eier. Also macht dann Eikokons immer, wenn Bedarf da ist, guckst du, aber ist das Lager noch voll, zieht sie sich da wieder Sperma raus. So, also das Männchen bezirzt sie. Ja, und wir wissen noch nicht so genau, was genau das Männchen dann dazu verleitet, in einem Moment sich zu entscheiden, jetzt versuche ich es mit der Paarung. Also es sieht einfach aus, heute ein Männchen hat sich gepaart von zwei, die wir beobachtet haben, und das nach 4 Stunden. Also ist er also auf ihr rumgeklopft und hat alles mögliche gemacht, bis dann endlich die Paarung passiert ist. Und wir wissen noch nicht, so was der Auslöser. So aktuell sieht es halt so aus, also ein kooperatives Weibchen hält halt still vor allem. Ja, also kooperatives Weibchen jagt ihn nicht, irgendwie frisst ihn oder so, sondern hält still. Das ist quasi ein großes Kompliment für ihn, wenn sie einfach nur still und regungslos hängt und er da sein Tänzchen aufführt, stundenlang. Und dann irgendwann nimmt er diese Pedipalpen, die hat er vorher schon aufgeladen. Und zwar hat er sie auf die Pedipalpen drauf Sperma gemacht. Ja, und mit diesen Pedipalpen, da ist vorne dran, das sieht man nicht, ja, aber eigentlich kann der da sowas, also stell dir mal vor, du hast ein Rohr verstopft und dann kommt so ein Mann mit so einem langen Kabel und vorne ist so ein Licht dran und der schiebt das 2 Meter ins Rohr rein. Mhm. So ein Ding haben die auch und ist so ein bisschen gerollt und richtig, also ist wirklich mega lang und das schieben sie in die Spermathek des Weibchens. Ja, also quasi mit dem Gesicht, es sieht von außen aus, dass er einfach den Kopf an diese Stelle drückt mit den Anführungsstrichen Mundwerkzeugen. Mhm. Aber das war's noch nicht, ja, sondern er macht jetzt einen Salto, also wirklich so, stellt sich so auf, ein Salto rückwärts auf das Mundwerkzeug des Weibchens, um sich zu opfern. So, jetzt ist es aber so, dass Spinnenweibchen, also diese Spinnenweibchen haben 2 Spermatheken. Die können sich also theoretisch 2-mal paaren. Wäre jetzt natürlich blöd, du paarst dich jetzt einmal, machst den Salto auf den Mund von dem Weibchen und dann frisst sie dich halt. Wäre jetzt nicht ideal. Und da gibt es so einen Muskel in dem Spinnenmännchen im, ich sag in Anführungsstriche, Hinterteil, ja. Der kann sich so zusammenschnüren und das sieht man auch, wenn das Männchen paarungsbereit ist, man weiß, jetzt geht's gleich los, dann schnürt sich auf einmal sein Hinterleib so ein. Und es sieht so ein bisschen aus, als hätte man Gürtel einfach extrem wie bei einer Comicfigur, so enger geschnallt. So, jetzt liegt er, also hat er seinen Salto gemacht nach der ersten Paarung, liegt mit dem Pobbes auf ihrem Mund und sie haut rein. Also das ist wirklich schon hart anzusehen. Sie legt richtig los, beißt da hinten rein, vergiftet ihn natürlich dadurch, weil sie sehr hohe, schwarze Wittenweibchen haben, sehr hohe Giftmenge, die auch für Menschen gefährlich ist. Männchen eher, also schon allein durch die schiere Größe ihres Speichers, sage ich mal. Vergiftet das Männchen also. Mhm. Aber er hat ja seinen Hinterleib so abgeschnürt. Das heißt, da wo sie reingebissen hat, da ist richtig viel Gift drin, ist aber abgetrennt vom restlichen Körper. Es ist ja nicht so, die Spinnen haben ja nicht so einen Blutkreislauf, so wie wir mit so kleinen Venen, die da so überall durchgehen, sondern die haben auch so eine große Suppe sozusagen und da ist einfach alles drin und wenn ein Teil davon abgeschnürt ist, dann ist das safe, der Rest. So, jetzt hast also das Männchen ist jetzt vergiftet und dann sieht, also es ein paar Minuten lang knabbert die an dem rum und saugt auch schon so ein bisschen, weil Hunger, ne? Dies, das. Und irgendwann kommt er da aber wieder raus. Und geht woanders hin ins Netz und wartet da. Und sie ist dann meistens auch noch ein bisschen aufgeregt und es dauert eine Weile, bis sie sich wieder beruhigt. Und er hat jetzt ein Interesse daran, sich noch ein zweites Mal zu paaren. Ja, sofern sie ihn nicht versehentlich auffrisst vorher schon. Das kann auch passieren. Also, dass sie einfach so drin ist in dem Ding, dann ist er halt weg. So. Aber dann wartet er und dann paart er sich noch ein zweites Mal. Gleiche, wie ich eben auch erzählt habe, nur diesmal bei dem Salto bleibt er jetzt halt liegen auf den Mundwerkzeugen, weil das ist halt das zweite Mal und dann frisst sie ihn. So.
Und ja? Er macht einmal Sperma in die eine Spermathek.
Genau, beim zweiten Mal in die andere.
Und das Weibchen hat dann aber noch, kann damit auch warten, bis es dann die Eier befruchtet damit.
Genau, also es kann dann über einen Zeitraum von X, kann es dann einfach mehrfach Eikokons legen und kann sich da mal Sperma rausziehen. Das Ding ist, wenn die Männchen sich gepaart haben mit dem Weibchen, dann bricht von ihrem mega langen Schlauch, sag ich mal, ein Stückchen ab und das verschließt diese Spermatheken. Das heißt, ein anderes Männchen kann da jetzt nicht noch mehr reinpumpen. Also so ein bisschen schon, also in Papern habe ich jetzt heute zum Beispiel gelesen, dass da manchmal, wenn dann ein zweites Männchen kommt, trotzdem noch versucht zu befruchten und so, manchmal noch ein bisschen Sperma mit reinkriegt, 10% oder sowas, so einen kleinen Rest.
Und ihr könnt das auch sehen, also ihr könnt sehen, ob ein Weibchen schon sozusagen beladen ist.
Nee, tatsächlich bei dieser Art nicht, weil die Spermathek, dieser Eingang ist extrem lang und ist extrem tief drin und es bricht dann auch ganz tief drin ab und das sehen wir nicht, dafür müssten wir die Spinne sezieren. Also wir sehen das nicht. Ob da jetzt wie abgebrochen ist und so, das ist für uns nicht sichtbar. Aber ist trotzdem, also für uns auch sehr schwer sichtbar, ob er in welche Spermathek er dann, und, ob er vorher schon mal woanders probiert hat.
Und so. Wird ein Weibchen, wo die Spermatheken voll sind, wird das noch angeflirtet oder?
Ja, das haben wir nämlich auch versucht, weil wir wussten nicht so, ja, also wir jetzt halt versuchen, wie ist es eigentlich, ist es dem Männchen, wenn es dazukommt, doch klar, dass da schon jemand drin war? Und ist eigentlich nicht, weil das halt wie gesagt sehr weit oben ist. Aber das Weibchen ist meistens nicht interessiert, sich dann nochmal zu paaren. Mhm. Also wenn die quasi ihren ersten Partner aufgegessen hat, dann ist für sie eigentlich das Thema Flirten und Relationship Tinder durch. Mhm. Und dann reagieren die eher aggressiv, also bei der Art, die ich untersuche, ist relativ sehr aggressive Weibchen, da passiert das dann. Aber bei der anderen Art, diesen Schwesternarten, die sind sehr verwandt, sehr eng, da ist es so, dass das Männchen überlebt. Also die können sich auch mehrfach verpaaren, so, also Männchen und die Weibchen. Da ist es dann nicht so, dass es dann komplett für immer verstopft ist und das ist sehr interessant. Also schon das allein innerhalb von so eng verwandten Arten, es kommt sogar zu Hybridisierung, so eng sind sie verwandt. Mhm. Was interessant ist, aber halt nur in eine Richtung, weil die Weibchen, von der ich gerade erzählt habe, sehr aggressiv sind und wenn dann ein anderes Männchen von einer anderen Art kommt, wird es einfach gegessen, weil der kennt die Geflogenheiten nicht, so, weil die ein anderes Paarungssystem haben. Mhm. Das heißt, er weiß nicht, dass er zupfen, trommeln, lecken muss und sowas und ihre Beine einspinnt. Der kommt da einfach auf sie zugedoddelt und dann ist er halt Futter. Ja, deswegen geht es nur andersrum, dass die Männchen von dem Weibchen von der ersten Art, von der aggressiven Art, sich mit dem Weibchen, mit dem unaggressiven Weibchen der anderen Art paaren. Das geht, weil das andere Weibchen akzeptiert die Männchen.
Und bei der aggressiven Art ist das Geschlechterverhältnis da trotzdem 1:1 oder gibt es mehr Männchen generell?
Oh, das weiß ich gar nicht. Hm. Also keine Ahnung. Männchen auf jeden Fall leben kürzer. Leben ja auch gefährlicher, weil es kann schon sein, das ist halt so eine, also er macht da alles und dann wird er trotzdem gefressen, bevor er zum Zuge kommt.
Und wie groß sind die Weibchen nochmal? Also die Männchen sind so ein paar Millimeter und die Weibchen?
Genau, die sind so 1 Zentimeter, 1,5. So, also quasi der Durchmesser,
ja,
so,
vom Hinterteil.
Genau, von einmal von vorn nach hinten durchgemessen. Sind aber extrem kugelig, deswegen wirken die viel größer, weil die so ein aufgepumpt, die sehen wirklich aus wie so ein aufgepumpter Wasserball. Mhm. Und also ich finde die halt extrem cool, so. Aber die muss man halt auch aufpassen. Die Männchen sind super schnell. Also wir, da lief dann auch schon gestern eins über meine Hand. Aber die sind nicht giftig für Menschen. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Weibchen sind natürlich giftig. Die sind jetzt nicht so aggressiv. Hm. Also die sind momentan auch meistens eher träge irgendwie so. Vor allem, wenn sie schon gefressen haben. Aber kann man natürlich trotzdem einen Fehler machen. Und dann ist blöd. So ist nicht so cool für Menschen dann. Also deswegen, ich halte ja auch keine Gifttiere, weil ich das einerseits mir selber mich nicht wohl damit fühlen würde, aber auch so im Hinblick darauf, in einem Mietshausleben Gifttiere halten, finde ich, ist halt ein Unding. Mhm. Gerade bei so kleinen Tieren wie Spinnen oder irgendwelche so giftige 100-Füßer und sowas, finde ich halt falsch und irgendwie auf eine Art auch verwerflich, weil es kann immer mal was passieren, ja, und dann irgendwie weiß ich nicht. Denkt sich ein Kind, ach, schau mal, schöne bunte Käfer oder so. Finde ich nicht gut, mache ich selber nicht, aber es ist natürlich sehr interessant, weil ich vorher noch nie an Gifttieren gearbeitet habe, also an so giftigen Tieren, die wirklich auch gefährlich für mich wären. Ja, aber es war sehr interessant, aber sie waren sehr, also die heutigen, der eine hat sich sehr Zeit gelassen, bei dem anderen wurde es nichts. Klaus hat es geschafft, Peter war eher, der hat es irgendwie nicht hingekriegt. Ich dachte erst, es liegt an ihr, aber ich glaube, er hatte irgendwie Probleme mit seinen Pedipalpen. Also gegen Ende hat er wirklich aggromäßig versucht, sich zu paaren, da irgendwie sein Gebimsel da auszurollen und so. Und er hat es einfach nicht hingekriegt. Also wir haben so eine Kamera, die so super nah ranzoomt und groß vergrößert. Und dann können wir ihn direkt so zugucken, was er so macht. Und er hat sich echt einen abgemüht. Und ich glaube, am Ende konnte er einfach nicht mehr. Also weil es auch so energetisch aufwendig war. Und Peter war schon ein bisschen älter. Und ich glaube, am Ende hast du auch gemerkt, dass der sich nicht mehr so doll Mühe gegeben hat. Also er hat einfach so das Bare Minimum so nach 3 Stunden getan. Mhm. Das heißt, hat sie auch nicht mehr eingewickelt oder so und also hat vermieden rumzulaufen, hat halt hauptsächlich eigentlich rumgeleckt. So. Aber es ist auch sehr anstrengend einfach. Also stell dir mal vor, du musst irgendwie 5 Stunden richtig krass performen. Also das ist wirklich Hut ab.
Er braucht ein bisschen länger, das hört man auch an seinem Spitznamen.
Hey, so.
Später Peter.
Ja, später Peter. Ja, das wird leider nix. Klaus hat sich heute erfolgreich, er war auch schon sehr alt, Klaus war sogar älter. Und das Weibchen, mit dem er sich gepaart hat, hatte sich schon einmal gepaart. Also eine Spermathek war schon voll. Und also hatte sich einmal gepaart, danach hat er halt geschmeckt, ihr Kumpel, deswegen hatte sie noch eine Spermathek frei. Mhm. Und eigentlich war es wahrscheinlicher gewesen, dass sich das andere Weibchen, das noch relativ jung ist und sich noch nie gepaart hat, quasi, dass da irgendwie was funktioniert, aber tatsächlich hat das andere, das schon gepaarte Weibchen, ihn akzeptiert und hat mitgemacht nach 4 Stunden und hat dann auch gesnackt.
Wovon ernähren sich die Weibchen, wenn gerade keine Männchen
sind? Ganz normal fliegen alle möglichen Insekten, die bauen ja Netze und da fangen sie halt alles Mögliche. Die können sich sogar von recht großen Tieren ernähren, also die können auch Geckos fangen, weil die sind halt ultra giftig. Mhm. Und wenn da halt so ein Gecko...
Aber füttert ihr die im Labor?
Ja, mit Fliegen und Maden.
Mit auch so Fliegenmutanten, die nicht wegfliegen können, oder?
Nö, die können schon fliegen. Die leben ja an so Röhrchen, die schwarzen Witwen, da haben sie ihr, so wenn sie nicht in der Versuchsarena sozusagen sind,
im wo Stadion.
Sie jetzt bauen, ja, sind sie, leben die in so kleinen Gefäßen, wo sie auch ein Netz haben. Und da lassen wir einfach so Fliegen reinregnen, alles noch schön lebend, damit es zappelt und damit sie es interessant findet. Und dann lähmt sie es, tötet es und dann wird es ausgesorgt. Die kriegen, ich glaube, 2-mal in der Woche kriegen die was aktuell, meine ich. Genau. Also wir haben die heute auch gefüttert. Ja. Und Klaus, der wird eingefroren. Leider. Aber er konnte sich vorher, also es ist für ihn ein glücklicher Tod, weil er konnte das machen, worauf er sein ganzes Leben gewartet hatte. Weil das ist bei dieser Art halt, du hast eine Chance, ansonsten hast du dein Leben verwirkt sozusagen. Das ist das einzige Ziel, das sie erreichen wollen. Und wenn sie das dann erreicht haben, gibt es für sie auch keinen Grund, also dadurch gibt es halt keinen Grund mehr, weiterzuleben. Und deswegen ist das für ihn, auch wenn wir es aus Menschperspektive nicht verstehen können, ein guter Tod. So. Mhm. Ja, vielleicht reden wir jetzt regulär, also Spinnenkram jetzt hier. Soll ich aber direkt über Ameisen weiterreden oder möchtest du erst deine Geschichte erzählen?
Nee, mach direkt weiter.
Echt? Okay. Okay. Ich bin immer noch ein bisschen außer Atem, also wie ihr hört, Post-Covid, das bleibt jetzt erstmal so, richtig geil. So, Lunge nicht gut, tragt Masken, das macht keinen Spaß, die ganze Zeit rumzukeuchen. Ich muss mal kurz eine kleine Pause machen. Ja, ich habe nämlich letztens, ich weiß gar nicht, wann war das denn?
Schon eine Weile her.
Ja, schon eine Weile her, es war vor Weihnachten. Genau, habe ich ein Paper vorgestellt an der Uni und... Also keins von mir, so. Sondern es ist ein Seminar, wo wir halt so Paper vorstellen. Und ich hatte ein ziemlich cooles Paper, also es gab so eine Liste an Paper, können wir uns raussuchen. Ich habe mir eins rausgesucht über Ameisen und so eine ganz bestimmte Ameisenart, die heißt Megaponera analis, die lebt auf dem afrikanischen Kontinent, in so einigen afrikanischen Ländern da so ein bisschen verteilt. Und die macht was total Cooles. Und zwar, Lorenz, was ist denn das Problem, wenn man quasi Krieg führt gegen eine andere Gruppe? Was passiert denn da so?
Es können Individuen verwundet werden.
Ganz genau. Und was machen wir Menschen dann?
Kommt an, welche Menschen, aber normalerweise versuchen wir irgendwie die Verwundeten zu...
Genau, kommt Lazarett, dies, das, so, ne?
Versorgen, ja.
Genau. Und das Coole ist, und das wusste ich, glaube ich nicht, dass diese Ameisenart das auch macht. Die versorgt ihre Verwundeten. Und zwar ist es eine Ameisenart, die räuberisch lebt, und die überfällt Termitennester, die im Boden sind, ja. Die geht dahin, überfällt die Termitennester, holt sich die Termiten, die Larven, alles raus, um sie halt ins Nest zu bringen und da werden die halt gegessen. So, ja, und da gibt es so sie typisch so Ameisenstaat, also die sind nicht so groß, die haben so um die 2000 Individuen. Mhm. Und die haben so auch eine Unterteilung, wer was macht, so eine Aufgabenteilung. So, es gibt Ameisen mit einem recht großen Kopf, dann mit einem mittleren Kopf, einem kleinen Kopf. Und jeder macht so ein bisschen was anderes. Und die Ameisen mit dem großen Kopf und die Ameisen mit dem mittleren Kopf, die ziehen los und machen Raubzüge auf Termitennester. Mhm. Und da ist das dann so, dass die wirklich in so einem Schlachtzugformation auch laufen. Also vorne läuft die Späherameise, die das Termitennest gefunden hat. Die ist nach Hause gegangen, hat gesagt, hier Leute, ich habe ein Termitennest gefunden, haben sich formiert. Und dann geht es los. Es sieht wirklich aus, also wirklich so ein kleiner Schlachtzug, so ein langer.
Sorry, ich muss los, ich habe noch ein Termitennest.
Ja, ungefähr so. Also so lange Schlachtzugreihe und rechts und links laufen Wächterameisen und hinten läuft auch nochmal so ein Wächter, ne? Also gut abgesichert nach alle Seiten läuft das, in Anführungsstriche, her, der Schlachtzug. Und jetzt gehen die dann zu dem Termitennest und Termitennester unterm Boden sind natürlich unterm Boden. Und damit die Ameisen da jetzt gut rankommen, beißen die Ameisen mit dem großen Kopf, also die großen, die sind auch generell größer, die beißen dann den Boden auf, so dass die mit dem kleineren Kopf da halt rein können. Mhm. Und die Termiten rausholen. Ja, die kämpfen dann da drin mit denen und Termiten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Termiten aussehen. Die haben immer so einen großen Kopf auch und haben vorne richtig krasse Beißwerkzeuge. Mhm. Also wirklich so richtig, die können auch mal durch, einfach eine Ameise auch mal durchbeißen. Okay. Ja, genau. Und jetzt kommen dann halt die mittelgroßen Ameisen, schleppen die Termiten da raus und die großen Ameisen nehmen die dann, also die Termiten dann hoch, also töten die und die Larven und alles und Eier und woran die halt so interessiert sind, nehmen sie auf und tragen das, weil die halt größer sind, die können es halt besser tragen. Und dann geht es wieder zurück. Aber jetzt ist es nicht so, dass sie die Verwundeten einfach liegen bleiben, sondern die checken jetzt, vor allem die großen Ameisen, die halt gewartet haben, die checken jetzt bei den Verwundeten und machen tatsächlich eine Triage. Also Triage, kannst du erklären, Lorenz, was ist das? Triage? Das ist
quasi die Entscheidung, wer eine Behandlung kriegt und wer sterben gelassen wird.
Genau, so. Ne? Das ist in so Notsituationen wie oder auf dem Schlachtfeld ist es üblich, dass die halt gucken, die haben da so ein bestimmtes Wertesystem innerlich und gucken halt so, wie geht's dem? Ja, und die haben da so in dem Paper, haben die so verschiedenste Versuche gemacht und die haben da echt so ein Entscheidungssystem. Die gucken zum Beispiel, wie viele Beine sind verletzt. Wenn ein Beinchen ab ist oder zwei Beinchen ab, sagen sie, okay, dann nehmen sie die auf, damit die Ameise auch nicht selber läuft, so, weil sie dann erstens langsamer ist, mit dem Schlachtzug nicht mithalten kann, wenn sie jetzt auf einmal hinken muss. Und dann ist wahrscheinlicher, dass sie halt gefressen wird, irgendwie von einem Vogel gesehen wird oder irgendwas. Und natürlich verunreinigst du die Wunde, wenn du auf deinem Stumpf läufst, so. Deswegen werden die hochgehoben und getragen. Und dann gucken sie aber auch so, wenn eine Ameise halt so fünf Beine abgebissen hat, nur noch ein Bein hat, dann gehen die hin, also kannst richtig beobachten, wie sie hingehen und versuchen, die Ameise zu bewerten. Also sie untersuchen sie komplett, ganze Körper, gucken sich an. Und das Problem bei so einbeinigen Ameisen, die haben dann natürlich komplett Panik auch und die drehen sich ganz erratisch. Also und machen es sehr schwer, den Kollegen sie untersuchen zu lassen, ja. So, sie versuchen sie dann oft zu dritt, zu viert irgendwie zu untersuchen, aber sie dreht sich die ganze Zeit und dann wissen aber schon die Leute, okay, ja, da kann man nichts mehr machen, die bleibt da. So. Gut, dann bringen sie jetzt die verwundeten Ameisen in ihr Nest zurück. Ja, das denkt man sich, ja gut, aber what now? In dem Nest geht es direkt los mit der Wundversorgung. Und zwar kommt dann so eine, halt eine Kollegin, Ameisenkollegin, nimmt den Stumpf hoch und leckt ihn einfach richtig lange. Also irgendwie kann 10 Minuten bis eine Stunde gehen.
Okay.
Stundenlang leckt sie an den Stumpf rum und trägt dabei auch antimikrobielle Substanzen auf und so. Ja, weil normalerweise, und es muss auch wirklich sehr schnell gehen, weil es dauert so 10 Minuten, bis die, bis sich die Wunde verschließt halt, ja. So, und es wäre blöd, wenn sich die Wunde verschließt. Also bringst du die schnell rein und leckst und leckst und leckst, bis dieser Wundverschluss auch wieder aufgehoben ist, pumpst damit auch antimikrobielle Substanzen rein. Man hat dabei gemerkt, dass die behandelten Ameisen fast alle überleben. Also die haben Überlebensraten dann von über 90%. Ist ja auch, was wirklich erstaunlich ist, weil in so einem Ameisennest ist ja, also ist ja trotzdem Erde, ne? Also wenn da irgendwo drankommst, sind Bakterien dran, ist schon sehr sauber, also auch durch viele antimikrobielle Stoffe, die die auch im Nest verteilen und so. Also es, die legen da sehr großen Wert drauf, das nennt man soziale Immunität. Aber wenn man so Vergleichsameisen hat, halt im Setup so, und die sind verletzt und dann lässt man die einfach nur so isoliert im Boden liegen, die sterben halt die meisten. So, weil sie halt sich irgendwelche Infektionen zuziehen, so wie wir uns auch eine Blutvergiftung zuziehen würden, würden wir irgendwie einen Schnitt haben, den Erde reiben oder so, wenn wir keinen Tetanus kriegen, dann kriegen wir eine Blutvergiftung. Und das ist halt echt total krass, weil ich hätte nicht gedacht vorher, dass das so effizient ist. Ich hätte gedacht, ja, mein Gott, vielleicht sind es, weiß ich nicht, 50% oder so, aber wirklich fast alle. Also es ist bei fast, das ist so ein Graph gewesen, so eine Abbildung, war bei fast 100%. So. Und das fand ich sehr krass. Und selbst die Ameisen, die halt verletzt waren und in eine sterile Umgebung gelegt wurden, selbst die hatten eine niedrigere Überlebensrate. Mhm. Also diese Behandlung durch Artgenossen ist total kritisch und super wichtig für die Ameisen. Und was ich, also ich finde es total interessant, weil das ist halt ein sehr aufwendig. Schon allein, weil dann die Person, die da ewig an dir rumliegt, ja, so rumleckt, die kann dann ja in der Zeit keine anderen Nestaufgaben übernehmen, ne? Die leckt halt eine Stunde an deinem Stumpf rum. Aber es ist wohl so, dass es sich trotzdem lohnt und ich glaube, das liegt auch daran, dass das halt nicht so ein großes Volk ist. Also wie gesagt, nur um die 2000, manche sogar kleiner, 1500 oder so Individuen. Und wenn man dann überlegt, dass der Schlachtzug, der loszieht, irgendwas zwischen 300 und 600 Ameisen sind, das ist schon eine ziemlich große, und da du es regelmäßig machen musst, also ist ziemlich viel. Und das ist dann auch tatsächlich so, dass über 90% der Ameisen oder 85% oder sowas im Laufe ihres Lebens ein Bein verlieren halt und dann halt einen Stumpf haben, den sie haben behandeln lassen. Und das ist halt, finde ich total cool, weil also bei so einem riesen Ameisenvolk wie Formica, also so Waldameisen, würde es anders laufen. Da ist eher wichtig, die Kolonie extrem sauber zu halten. Und da ist dann ja oft auch so, dass Ameisen, die krank sind, rausgeworfen werden oder selber rausgehen, um dann draußen zu sterben und sich quasi so, und da würde auch die ganze Zeit der Dreck rausbraten. So. Also da ist eher so auf Masse skaliert. Da würde es sich jetzt nicht so lohnen, allein ewig an den einzelnen Mitgliedern rumzudoktoren. Aber bei denen lohnt sich sehr, weil es so ein kleines Volk ist und jeder da spezifische Aufgaben hat und wäre blöd, wenn der immer ausfällt. Während so einem roten Waldameisennest gibt es ja eine Hauptkönigin und oft gibt es ja auch andere kleine Nebenköniginnen, die so ein bisschen klein gehalten sind. Wenn die Hauptkönigin stirbt, kommt direkt die nächste und macht weiter mit der Produktion von Eiern. Also das ist ein gut geschmiertes System, das halt anders funktioniert und die leben ja auch viel gefährlicher, die Raubameisen, die einen Schlachtzug zu den Termiten führen. So, das heißt, die Sterbensrate wäre dann super hoch und dann wäre ziemlich schnell Schicht im Schacht. Also das fand ich sehr cool. Und dann dachte ich mir, Mensch, davon erzähle ich mal von Ameisensanitätern, Sanitäterinnen.
Ist denn überliefert, ob die dann da gesund gepflegt wurden, ob die in die nächste Schlacht mit so einem Veteranenabzeichen ziehen?
Ja, es ist so, genau.
Fein.
Ja, das war so meine Geschichte heute. Spinnen und Ameisen, nicht für jeden was, nicht für jeden was, aber ich finde beides extrem cool und deswegen habe ich das erzählt. Mit Lux, ab auf deinen Platz. Ich habe ihn erschrocken, weil ich gerade geklatscht habe, um uns einzurufen. Lux, komm. Okay, nein, okay, er ist noch verstört. Okay, alles klar. Jetzt haben wir ihn zu Tode erschreckt. Mhm. Oh nein. Eieiei.
Jetzt haben wir als Rausschmeißer noch eine Feel-Good-Story.
Ja, jetzt kommst du.
Es geht um Hautkrebs.
Nicht dein Ernst. Gut, also wir fassen zusammen. Hallo, unser Hund ist tot. Hallo, Spinnen-I. Ameisen verschimmelt. Und jetzt reden wir über Hautkrebs. Das ist euer Wohlfühl-Podcast zum Reinkommen ins neue Jahr. Einfach, dass ihr euch mal so richtig gemütlich entspannen könnt. Euch mal schön hier Bugtails auf die Ohren drückt. Mit euren Kindern am besten. Und dann hört ihr hier einfach mal so eine schöne Wohlfühl-Familiengeschichte zu. Na, dann leg mal los.
Das ist eine Erfolgsgeschichte, auf die du mich hingewiesen hast. Weißt du noch, wo du sie entdeckt hast? Ursprünglich?
Nee, aber ich weiß noch, dass ich dir öfter Sachen schicke und die sage, kannst du dazu mal so Bugtails machen?
Ja. In dem Fall geht es um Melanom, das ist also eine besondere Art des Hautkrebses, die besonders aggressiv und besonders tödlich ist.
Ja, also wie ihr hört, absolute Erfolgsgeschichte für das Melanom. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Bei Hautkrebs ist es natürlich so, dass Früherkennung immer eine große Rolle spielt. Also je früher man den Hautkrebs eben erkennt, umso größer sind auch die Heilungs- oder Behandlungschancen. Und beim Melanom geht es aber vor allem um das Stadium 3 und 4. Also ich hatte es schon gesagt, die tödlichste Form des Hautkrebses ist es. Und weltweit wird die Diagnose Melanom ungefähr 325.000 Mal gestellt.
Ja, tragt Sonnencreme.
Ja, das war richtig. Im Jahr 2020. Und weil ich gesagt habe, tödlich, wie tödlich, was bedeutet das eigentlich? Bei Krebs gibt es meistens so eine 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit. Und beim Stadium 3 von diesem Melanom, also von dieser besonders aggressiven Variante des Hautkrebses, ist die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit 60%, also 6-0, also 6 von 10 Leuten leben 5 Jahre nach der Diagnose noch. Und bei Stadium 4 sind es nur noch 16%, also 1,6. Also von 100 Leuten sind 16, 5 Jahre nach der Diagnose Stadium 4 Melanom noch am Leben. So, und jetzt kommt aber die gute Nachricht. Am 13.12. hat nämlich die Pharmafirma Merck eine Pressemitteilung rausgegeben.
Ah, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja.
Genau. Und bevor ich sage, was da drin stand, sage ich mal, dass wir nicht diese Pressemitteilung als erstes gesehen haben, sondern einen Tag später, oder beziehungsweise auch wenn man danach dann sucht, also als du mir dann quasi den Kontext genannt hast, habe ich danach gesucht und habe 2 Einträge gefunden, und zwar einmal von CNN und einmal von NBC, also 2 verschiedene Newskanäle. jeweils einen Tag später. Also erst kam die Pressemitteilung und obwohl es da ja vorher immer so ein Embargo gibt und die eigentlich die Agenturen schon davor Bescheid wissen, aber trotzdem haben die dann, also einen Tag später, eine Pressemitteilung rausgegeben. Und ich fand das schon mal interessant, weil beide Portale haben relativ nüchtern darüber berichtet. Mit dem Unterschied allerdings, dass CNN dass NBC noch mit einer persönlichen Geschichte angefangen hat. Also die haben gesagt, das ist dieser und jener, haben sie einen Namen genannt und der hat gerade diese tödliche Diagnose gekriegt. Aber jetzt gibt es quasi Hoffnung. So, und was ist diese Hoffnung? Jetzt muss man dazu sagen, Hautkrebs ist ein Krebstyp, wo besonders die sogenannte Immuntherapie häufig angewendet wird, weil die da sehr erfolgsversprechend ist. Immuntherapie, nochmal als Erinnerung, dafür gab es ja im Jahr 2018 den Nobelpreis für Allison und Tonjo. Und da geht es im Prinzip darum, dass man das Immunsystem aktiviert, sodass das die Krebszellen erkennt und abtötet. Und das haben sich die beiden eben ausgedacht. Und die Art und Weise, wie diese Immuntherapie normalerweise funktioniert, ist, dass das Immunsystem eigentlich bei so einer Krebserkrankung immer auf der Bremse steht. Also das legt nicht wirklich los und greift den Krebs nicht wirklich an. Und was diese Immuntherapie eigentlich macht, ist diese Bremsen zu lösen. Ja, also die Stoppschilder werden weggenommen und das Ganze passiert mit sogenannten Checkpoint-Hemmstoffen. Also es gibt so einen Checkpoint, wo das Immunsystem weiß, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und nur wenn diese Checkpoints gehemmt werden, dann legt das Immunsystem wirklich los und attackiert eben auch diese Krebszellen. Und das ist bei Hautkrebs und besonders bei Melanom, diese Immuntherapie ist jetzt eigentlich schon die Standardbehandlung. Und einer dieser Behandlungsstoffe heißt Keytruda. Das ist also der Name von dieser Immuntherapie bei Melanom. Und in der ersten Pressemitteilung, in der Berichterstattung von CNN in Bezug auf die Pressemitteilung heißt es jetzt, dass wenn die Leute mit diesem Melanom nicht nur die Immuntherapie gekriegt haben, sondern auch dazu einen mRNA-Impfstoff, dann hatten sie ein 65% niedrigeres Risiko, dass der Hautkrebs streut und Metastasen bildet. Und 44%iges Risiko, reduziertes Risiko zu sterben innerhalb von 2 Jahren der Nachverfolgung
bei dieser klinischen Studie. Das muss man sich mal vorstellen, diese 65% niedriger und 44%, das ist enorm.
Ja.
Das haben die auch gar nicht erwartet, ne?
Ja. Und wie gesagt, das ist nur im Vergleich zu der Immuntherapie alleine. Also das heißt gar nicht, also es gibt quasi keine unverhandelte Gruppe. Und was ich mich dann natürlich gefragt habe, als ich diesen ersten Eintrag gelesen habe, ja, 65% relativ gesehen zu denen, die nur die Immuntherapie kriegen, aber wie gut ist denn die Immuntherapie überhaupt? Ja. Und da habe ich dann eben weitergesucht und bin auf diesen Eintrag von NBC News gestoßen. Und da steht, dass es generell so ist, dass 40% der Leute, die nur die Immuntherapie gekriegt haben, da kam der Krebs innerhalb von 2 Jahren zurück. Mhm. Und bei denen, die die Immuntherapie und diese mRNA-Impfung gekriegt haben, war es nur bei 22% der Leute so.
Das ist ein krasser Unterschied.
Genau.
Also überlegt, wie viel mehr Menschenleben man dadurch rettet. Ja. Das ist unglaublich.
Genau. 40%, also auch die Immuntherapie allein funktioniert eigentlich schon relativ gut. Also man muss dazu sagen, bei vielen Krebserkrankungen ist die Immuntherapie noch nicht so effizient. Und man guckt eigentlich immer, kann man das noch mit irgendwas kombinieren, damit es effizienter wird? Und hier scheint eben diese mRNA-Impfung zu funktionieren. Also mRNA-Impfung kennen die Leute ja vielleicht noch gegen Corona.
Ja.
Und bei der mRNA-Corona-Impfung war das ja so, dass diese Impfung quasi einen Teil des Virus hatte, was das Immunsystem dann erkannt hat und deswegen den Virus attackieren konnte. Und jetzt ist es so, dass diese mRNA-Impfung einen Teil der Krebszellen quasi hat und das Immunsystem dann die Krebszellen erkennt. Und das Krasse ist, dass diese mRNA-Impfung von Person zu Person unterschiedlich ist. Das heißt, es wird immer erstmal geschaut, wie sieht denn der Krebs in der jeweiligen Person aus. Dann wird quasi dieser Impfstoff leicht verändert und darauf angepasst für die Person und dann kriegen die. Und dann ist das Immunsystem. Also zum einen werden sozusagen Bremsen vom Immunsystem genommen durch die Immuntherapie und dann kriegst du nochmal einen besonderen Anreiz durch diese mRNA-Impfung.
Das ist halt das Richtige. Es war ja auch irgendwie so, dass mRNA eigentlich genau deshalb entwickelt wurde, ne? Mhm. In der Hoffnung wegen Krebstherapie, dann kam auf einmal eine Pandemie dahin, dann merkt man, ups, da geht es ja auch.
Ja.
Also richtig, richtig geil.
Richtig geil. Und dann habe ich mir eben auch diese Pressemitteilung angeschaut, wo eben diese Phase 3 klinische Studie in Zahlen nochmal dargelegt wird. Und was ich da auch richtig cool fand, war, dass da eben nicht nur steht, dass das Risiko von, also dass der Tumor nach zwei Jahren zurück, innerhalb von zwei Jahren zurückkommt, dass das irgendwie bei 44% liegt, wenn es nun die Immuntherapie gibt, sondern es wird auch ein Vertrauensbereich angegeben und die ganzen Statistiken werden genau aufgeführt, sodass man wirklich nachvollziehen kann, okay, im Mittel sind es 44%, aber es kommt natürlich darauf an, bei wie vielen Leuten wurde es ausprobiert, wie hoch ist die Abweichung von Person zu Person. Und da sieht man schon, also dass das echt ein großer Erfolg ist. Aber es natürlich trotzdem noch weitere Forschung braucht, man jetzt noch schauen muss, aber es ist natürlich total ermutigend, wie du ja sagst, weil man jetzt sieht, dass diese mRNA-Impfungen anscheinend total vielfältig in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden können. Und hier, wie gesagt, nochmal, Krebs ist vor allen Dingen so schwer zu behandeln, weil er sich eben von Mensch zu Mensch unterscheidet. Ja. Und dieser Aspekt wird jetzt eigentlich ausgenutzt, um ihn zielgerichteter zu bekämpfen.
Das ist ja eh so ein Trend, oder? Das ist immer mehr so, beziehungsweise, naja, sein Chemotherapeutikum kriegt man ja auch individuell angemischt, ne? Mhm. Ich glaube, es ist doch eh, auch wenn die Sachen mit Morbus Crohn oder sowas, mit den entzündlichen Darmerkrankungen, das da auch individueller hat. Hast du es auch im Podcast schon erzählt?
Glaube ich nicht.
Sollten wir vielleicht mal. Ja. Das ist eh so ein Trend, das mehr zu individualisieren.
Ja. Genau, mittlerweile hat man eben die Methoden, um das zu machen. Ist natürlich in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich kompliziert. Aber wie gesagt, mRNA-Impfungen als Technologie erlauben das vergleichsweise niedrigschwellig. Also man muss einmal rausfinden sozusagen, was hat der Tumor denn für Erkennungsmoleküle für das Immunsystem? Und die baut man dann in den ohnehin schon optimierten Impfstoff ein und kann den dann den Leuten relativ kurzfristig verabreichen.
Ja.
Und ich hatte auch nicht, glaube ich, gesagt, also Merck, die Pharmafirma Merck hat das zusammen gemacht, aber tatsächlich mit Moderna. Das ist halt so lustig, ich meine, diese Technologie, Leute von BioNTech wollten das ursprünglich eben für Krebs einsetzen, dann Kathleen Carrico wollte es und Drew Weissman, die wollten es ursprünglich für Wundheilung oder für HIV einsetzen.
Genau.
Und als erstes hat es für die Corona-Infektion geklappt.
Aber jetzt gibt es hoffentlich mehr Geld für die Forschung und deswegen denke ich mal, dass da schneller vorangehen wird als bisher, was cool ist. Ach, wir hören, ich fasse es nicht, dass wir tatsächlich auf einer Happy Note mit diesem Podcast aufhören.
Ja.
Ah ja, kauf mir Buch, Endling.
Ja. So. Haben wir noch eine Frage?
Ich habe mir gerade überlegt, hast du eine? Fällt dir eine ein? Du bist kreativ bei sowas. Schnell.
Ja, das heißt, schnell, wir haben jetzt über den Jahreswechsel haben wir immer Stadt, Land, Fluss gespielt und du warst einfach jedes, also du hast eh meilenweit gewonnen, aber du warst immer schneller fertig als ich und also wenn man nur zu zweit spielt, sagt halt einer immer Stopp.
Beziehungsweise wir haben es dann mit dem Timer gemacht.
Ja.
So. Ja, okay, dann Stadt. E.
Was?
Sag, eine Stadt mit E.
Erlangen.
Okay, ich dachte irgendwie an Egelsbach und ich weiß nicht, ob es das gibt. Okay, Land.
Estland.
England.
Okay.
Fluss? Boah, da bin ich immer ganz schlimm. Kann ich immer nicht. Ein Fluss. Okay, richtig, wenn das zählt.
Ja.
Name?
Der hat auch einen Fluss. Ella.
Sind noch Enrico. Meine Initialien. Tier?
Egel.
Oh, das war auch meins. Jetzt kriegen wir dafür nur 5 Punkte. Okay, Tier. Beruf?
Elektriker.
Dachte ich auch sofort. Also, ja.
Dann. Grüß an meinen Onkel.
Aber was hatten wir noch? Wir hatten noch Buch, ne?
Buchtitel und Zelle hatten wir auch mal.
Molekül.
Oder Begriff aus der Wissenschaft
genau.
auch.
Genau. Begriff aus der Wissenschaft.
Emergenz.
Entropie.
Mhm.
Und wir hatten noch, berühmte Person.
Vorname oder Nachname?
Vorname. Glaube ich.
Ja, mir ist jetzt als erstes Enrico Maaßen eingefallen, ein Fußballtrainer.
Okay.
AD, ich glaube, er hat gerade keine Einstellung.
Mir ist irgendwie Evita eingefallen. Oder halt schon wieder Enrique Iglesias, auch peinlich. Ey. Naja, und okay, warte, was hatten wir noch?
Zelle?
Musikband.
Musikband.
So, oder Musiker in
Eminem.
Ah, ich dachte an Eels.
Kenne ich auch wieder nicht.
Echt nicht? Was haben wir aber schon gehört in Dänemark.
Okay.
So alternative-mäßig, ein bisschen softer.
Soft.
Ja, sonst hatten wir nichts, oder? Pilz hatten wir, da ist uns nie was eingefallen.
Ja. Fällt dir jetzt einer mit E ein?
Keine Ahnung, entgefickter Röhrling. Die haben immer so komplett abgefuckte Namen, so. Mhm. Ekelhafter, stinkender Warzenschweinpilz. Die haben wirklich immer so komische Namen. Mhm. Stinkender Stumpfröhrling und so Zeug.
Ja gut, ich meine, Buchtitel hätten wir natürlich eins.
Endling. Ja. Ja. Geil. Ist mir nicht eingefallen. Ja, nein, doch, ist mir eingefallen. Deswegen habe ich diese Frage gestellt. Ich habe das geplant. Ja. Kauft mir Buch Endling, bitte. Bitte kauft's, bitte. Geht um... Nein, ich sag nicht, worum es geht, sondern Ende der Podcast wieder negativ. Aber es ist trotzdem schön und lustig auch.
Ja.
So.
Kann ich bestätigen.
Ja. Noch irgendwas?
Zelle.
Haben wir noch irgendwelche? Ach so, Zelle.
Eosinophil.
Ja, eine Zelle.
Eine Zelle.
Eine Zelle.
Ein Molekül hatten wir auch.
Aber das, ja, es hatten wir nur eine Runde.
Ja. Eoms.
So. Eisen, die sofort.
Ein Molekül. Eiweißmolekül.
Eiweißmolekül. Ja, ich sage immer ein Molekül. Ein Beruf. Ein Name. Gewonnen. Wie ihr seht, ich bin absolut begnadet. Ja, gut. Also haben wir jetzt auch noch.
Hat gut geklappt.
Stadler Fluss, ich weiß gar nicht, wie ich auf E gekommen bin. Zum Glück irgendwie so auf die Y. Hm. Beruf mit Y. Jagdzüchter.
Ja, mit der Wünschelrute.
Y-Läufer. Jagdzüchter. Bei Beruf ist voll geil, da kann man immer so Sachen erfinden. Ein bisschen so. X. Xylophonbauer.
Yachtenbauer.
Xylophonrestaurateur. Das Gewische. Meinst du, auf der Welt gibt es einen Xylophonrestaurateur? Ich glaube nicht. Zumindest nicht so spezialisiert. Wie viele Xylophone gibt's? Musst du in der Schule auch immer so Xylophon spielen?
Was?
Nicht. Ja, wir musst du auch Blockflöte lernen?
Mussten in der Schule?
Ja, mussten. Nee. In der 5., 6. Klasse mussten wir Blockflöte lernen. Komplette, das ist immer so, das war mal geil, kommt quasi eine komplette Generation Eltern immer in Wahnsinn getrieben. Die Kinder zu Hause immer Blockflöte. So. Ich kann es immer noch.
Ich habe keine Erinnerung mehr an Musikunterricht. Auf dem Internat hatte ich ja keinen.
Gibt es im Osten Musik?
Ja, ja, ist so, schon.
Weil du gerade so verwirrt warst. Was, Blockflöte, Xylophon, was? Was habt ihr gemacht im Musikunterricht?
Doch, Rondo. Na, wir haben Orchester gehört und mussten dann so einzelne Instrumente raushören.
Ja, das mussten da wir auch machen. Drin. Wir mussten den Dings, wie heißt denn, den Bolero, glaube ich, klopfen. Warte, ich kann das immer noch. Wir mussten das, die hat uns das so lange klopfen
wieder
lassen, bis uns die Finger wehgetan haben. Mussten wir den klopfen. Achtung, ich richte mal das Mikrofon aus. Jetzt geht's los. So, geht's die ganze Zeit. Ich hoffe, das hat man gehört. Jetzt auch noch hier Bugtails, der musikalische Live-Podcast.
Der ist Steppmusikal.
Das Nicht-Rundfunk-Tanzorchester Eppendorf.
Eppendorf.
Ja, so. Willkommen. Jetzt noch so schön, klein musikalisch einer, wie positiv. Ja. Positiv ist der Podcast so. Endet.
Dann jetzt wirklich Schluss.
Ja, es geht immer noch was schief am Ende.
Gebt uns für diese tolle Folge dieses Jahr auch eine 5-Sterne-Bewertung.
Ja, wir sehen uns dann nächstes Jahr zur nächsten Folge. Ja. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Bock. Die drei Leute, die uns noch übrig geblieben sind wahrscheinlich. Ja, und sonst hören wir uns unter Umständen eventuell beim nächsten Mal.
Mach's gut.
Irgendwann. Tschüss.